Radio ist unmittelbar, ist nah, ist emotional, es macht so viel Spaß. Mein Gott, was gibt's hier an kulturellen Veranstaltungen, was gibt's an tollen Menschen, was gibt's tolle Orte? Das ist ja auch das, was wir versuchen, den Wuppertalerinnen und Wuppertalern zu erzählen. Ich wollte immer Kinder haben und ich wollte immer berufstätig sein. Eine Familie mit Kindern ist eigentlich so wie mein Job, es ist nichts planbar. Der Schwebebahnabsturz war natürlich ein Wahnsinnserlebnis, weil ich damals um die Ecke wohnte. Ich glaube, es war 3 Minuten entfernt. Und dann dieser Blick, da vergisst du nie. Johannes Rau war schon sehr besonders. Dann war das ein sehr emotionales, tolles Interview. Dann ist er ein paar Tage danach ist er gestorben. Das kommt mir jetzt noch ein Tränchen. Und dann war ich die Letzte, die den Bundespräsidenten interviewt hatte.
Guten Morgen, Friederike.
Guten Morgen, Tobias.
Unsere heutige Gästin ist nicht von hier weg.
Und trotzdem kennt sie Wuppertal wie ihre eigene Handtasche.
Sie ist Journalistin.
Sie ist Mutter.
Und sie kennt wahrscheinlich mehr Menschen in dieser Stadt als viele andere Menschen, denn sie ist die stellvertretende Chefredakteurin von Radio Wuppertal.
Umso spannender, dass wir sie heute kennenlernen.
Guten Morgen, Angela Wegener. Schön,
herzlich
dass du da bist.
Herzlich willkommen im Podcast-Wohnzimmer.
Ja, guten Morgen. Freue mich.
Sag mal, morgens auf dem Weg ins Büro zum Sender, Radio oder Stille?
Radio. Radio, Radio, Radio. Ich will immer wissen, was läuft.
Und nur das eigene oder hörst du auch die Konkurrenz?
90% das eigene und hin und wieder die Konkurrenz, um zu wissen, was da läuft. Natürlich, das gehört dazu, das muss.
Ja. Was macht für dich die Faszination des Radios aus? Vielleicht auch, du hättest ja auch Fernsehen oder Zeitung vielleicht machen können.
Ja, hätte ich machen können, aber ich bin so froh, dass ich es nicht mache. Radio ist unmittelbar, ist nah, ist emotional, ist nicht bearbeitet, ist nicht falsch, sondern ist das Echteste, was es gibt, das Nahbarste. Es macht so viel Spaß, also ja klar, Print, Fernsehen habe ich natürlich nicht so viele Erfahrungen, aber natürlich auch ausprobiert. War nie meins. Ich wusste es. Als ich das erste Mal Radio gemacht habe, habe ich gedacht, das Radio ist es.
Und wie lange machst du jetzt schon Radio?
Oh, wie lange mache ich Radio? Ich mache Radio seit 1991. Lass uns rechnen, das sind viele Jahre. Ne? 33, glaube ich, genau. Und ich hatte das Glück, das muss man dazu erzählen, dass ich angefangen habe. Also ich habe Publizistik studiert in Münster. Und da kamen gerade die ganzen Lokal-Privatradios in NRW auf den Markt und ich hatte das Glück, ein Praktikum zu machen und ich habe mich nicht bei Antenne Münster, wo nämlich alle hingingen, weil man da ja studierte, sondern bei Antenne Unna für ein Praktikum beworben. Das war in der Nähe und da wohnten auch meine Eltern und da war ich von Sendestart an dabei. Und damals war das noch so, dass man tatsächlich, ich glaube, ich habe nach 6 Wochen meine erste Sendung gemacht. War cool, ja. Hat Spaß gemacht. Eye of the Tiger, weiß ich noch, war das erste Lied, was ich mit einer CD gespielt habe.
Ist ja auch nach wie vor ein guter Song.
Ja.
Ja. Du bist heute, das müssen wir allen sagen, die das nicht wissen, stellvertretende Chefredakteurin bei Radio Wuppertal. Kannst du ein bisschen erzählen, was bedeutet das denn? Was machst du den ganzen Tag? Also ich weiß, es ist keiner wie der andere, aber kannst du so ein bisschen skizzieren, was gehört zu deinen Aufgaben?
Ja. Also ich betitel mich selbst immer, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin, aber wenn man mich fragt, sage ich immer, ich bin die Programmplanerin. Mhm. Es gibt einen lustigen Begriff dafür, CVD, alle lachen immer, wenn ich meine E-Mail-Adresse angebe, weil das gar nicht mehr ein so gängiger Begriff ist. Chefin vom Dienst heißt das, das war noch damals so üblich. Ich sage immer, ich bin die Programmplanerin und ich komme ins Büro und in den Sender, ins Funkhaus und habe meistens schon vorher immer Radio gehört, wie du gerade gefragt hast, sowieso den ganzen Tag und den Morgen. Und dann schaue ich erstmal, was so los ist, gucke, was gibt es an Terminen, bereite Konferenzen vor, teile die Themen ein, überlege mir auch, was könnten Themen sein, mache ich natürlich alles zusammen mit dem Team. So ein, auf die Schnelle, so ein grober Tagesablauf, 8, halb 9 anfangen, zu Hause schon mal Mail checken, Radio hören, 8:30 im Büro, 9. 10 Uhr haben wir manchmal haben wir die Konferenzen, die bereite ich vor. Ich gucke, was sind Termine, wie auch immer. Manchmal versuche ich auch, die Kollegen und Kolleginnen aufzuheitern. Manchmal machen wir haben ein Würfelspiel. Wir machen montags zum Beispiel ein Onboarding. Da steht auf einem Würfel drauf, wie geht's dir heute, wie war dein Wochenende und so. Es geht auch viel um Motivation. Ja, und dann geht's an die Arbeit. Dann gucke ich halt, welche Themen sind da, wer kann welche Themen machen. Ich plane die Sendungen, ich gucke, was ist in der Welt los, welche Themen müssen umgesetzt werden, was ist lokal los, welche Umfragen können wir noch machen, wie können wir die Themen umsetzen. Ich mache die Beitragsabnahme, ich schaue wieder für den nächsten Tag, was kann man tun. Ich mache hin und wieder auch, wir sind ein kleines Team, selber Beiträge, Schreibnachrichten, wie auch immer. Also es ist immer anders.
Mhm. Und du hast es gerade in so einem Nebensatz gesagt, aber tatsächlich ist es ja so, dass eigentlich nichts, was bei Radio Wuppertal on air geht, nicht über deinen Tisch gegangen ist. Also du guckst überall immer nochmal drüber und sagst, ist okay oder muss nochmal nachgearbeitet werden oder so. Na, du bist sowieso eine Art Kontrollstelle, ne?
Ja, ja, wobei wir im Team arbeiten. Das ist die Philosophie von unserem Radio, dass wir sagen, Vier-Augen-Prinzip, also nichts geht über die Antenne, was nicht geprüft worden ist. Geprüft, das hört sich jetzt so ein bisschen lehrerhaft an, als ob ich da eine Note drunter schreiben würde. Das ist nicht so, sondern wir überlegen uns natürlich, wenn es einer von uns nicht versteht, dann kann es der Hörer oder die Hörerin draußen auch nicht verstehen. Mhm. Das heißt, wir gucken immer uns das an, um einfach zu wissen, ist das Produkt, was wir da rausgeben, auch wirklich gut? Und ja, im meisten Fall mache ich es als Programmplanerin, ja. Mhm. Das ist auch das Lustige morgens am Hören. Ich kenne ja eigentlich alles, was läuft. Und dann freue ich mich immer, wenn die Kollegen da noch was richtig Schönes draus gemacht haben, weil das ist natürlich deren Ding, ne? Dann einfach die Sachen nochmal so umzuarbeiten und die Themen so umzusetzen, wie sie es selber dann auch verantworten können.
Mhm. Mhm. Du hast gesagt, du kommst nicht ursprünglich gebürtig aus Wuppertal. Als du für den Job hergezogen bist, war das anfänglich ein Oh yes oder Oh no oder wo ist eigentlich Wuppertal?
Genau so. Oh, mal gucken, so würde ich antworten. Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, unser Chefredakteur, der Georg Rose, der hatte mir den Job ja irgendwie heiß machen wollen, oder, ja. So genau, ja. Und hat mich dann abgeholt, er hat gesagt, fahr da mal hin und hat dann mit mir eine Wuppertal-Tour gemacht und hat dann natürlich nur das Schönste, die Altbauten und dann sind wir aber, ich weiß noch genau, hat mich beeindruckt, bei Bayer unten so, ja. Hier guck mal, das Werk direkt da und dann sind wir oben auf die Höhen und so viel Grün und so und das war natürlich toll, da habe ich gedacht, ach ja. Und so bei den ersten Malen, man muss dazu sagen, ich bin ja ein NRW-Gewächs. Also ich bin in Köln geboren, ich bin in Dortmund aufgewachsen, ich habe in Münster studiert, bin dann ins Bergische Land. Mein Mann zum Beispiel hat viele Jahre in München gearbeitet. Der sagt noch heute immer so, naja, irgendwie ist es im Süden schöner als hier. Mhm, das empfinde ich eigentlich überhaupt nicht so, sondern ich habe mich so im Laufe der Jahre wirklich sehr, ich finde es schön hier. Ich blende die ja wahrhaftig negativen Sachen. Es gibt ja auch ein paar, kann ich gut ausblenden, sondern ich lebe diese Stadt, weil ich mir die schönen Ecken suche und weil ich es auch schön finde, weil ich, so wie es eigentlich alle sagen, es birgt so viel. Es ist nicht auf den ersten Blick schön, aber wenn man da ist, dann ist es schön.
Mhm. Was sind so Momente, für die du in deiner Radioarbeit so besonders brennst oder wo du sagst, boah, da spielen wir auch unsere Stärken als Sender so richtig aus?
Mhm. Das sind natürlich die Katastrophenmomente, das ist ganz klar. Also die Flut jetzt kürzlich, wer kann, wenn nicht wir?
Mhm.
Also wir sind sofort da, wir können die Menschen informieren. Auch kurzfristige Sachen, also selbst wenn die Schwebebahn ausfällt oder wenn irgendwas anderes passiert oder wenn kurzfristig was gemacht wird. Also dieses wirklich Aktuelle und Schnelle, das ist, da punktet Radio. Das ist richtig gut. Und natürlich auch, wenn wir für die Menschen da sein können, also wenn man was Schönes machen kann. Also nehmen wir jetzt die Sommerferien, wir laden die Menschen ein, wir hören ihre Geschichten und das ist auch was ganz, ganz Tolles, was sehr nahbar ist. Das kann Radio. Radiomomente, wo man denkt, ey, wow, die gibt es natürlich zuhauf.
Aber wenn man jetzt an sowas denkt wie das Hochwasser, wofür ihr ja hinterher für eure Berichterstattung viel Lob bundesweit bekommen habt, wo ich glaube dann ja auch auf einmal ein Notstromaggregat für euch aufgebaut werden sollte oder vielleicht zwischenzeitlich sogar ist. Das sind ja Sachen, da habt ihr auch im Vergleich zu Wettbewerbern, die, sagen wir mal, gebührenfinanziert sind, eher einen richtigen Vorteil. Und gleichzeitig seid ihr im Verhältnis viel, viel, viel kleiner.
Ja.
Also ihr habt weniger Technik, ihr habt weniger Leute, sicherlich auch weniger finanzielle Möglichkeiten und trotzdem rockt ihr solche Situationen. Ja. Wie schafft ihr das? Oder was ist das Erfolgsgeheimnis?
Ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast. Wir haben nämlich keine Bürokratie. Also bei uns muss nicht eine Sondersendung angemeldet werden oder es dauert oder wie auch immer, sondern bei uns wird entweder ich oder der Chef angerufen und dann rufen wir die Kollegen an oder machen eine WhatsApp. Und wir sind ein kleines Team, in dem Fall jetzt das Hochwasser. Das war Jasmin Voss, eine unserer beiden Morgenmoderatorinnen zu Hause. Die war in 7 Minuten im Sender. Die wohnt daneben. Und da fragt auch keiner. Wir sind ein Team, wir haben da alle Bock zu. Wenn irgendwas ist, dann machen wir das. Mhm. Also um die Frage nochmal genau zu beantworten, ich glaube, wir machen das einfach. Wir machen es einfach. Mhm. Wir sehen es und wir machen es. Also und dann wird einmal angerufen oder gesagt, hier, komm, machen wir Sondersendung, machen wir. Mhm. Also ja.
Und in so Situationen wie, sagen wir mal, jetzt im Sommer, wo das berühmte Sommerloch ja auch häufig ist, also alle sind im Urlaub. Also ihr habt manchmal solche Situationen, wo richtig viel passiert und dann wiederum ist es vielleicht auch total
entspannt.
Ja. Beziehungsweise habt ihr aber auch manchmal das Problem, weil das Sendegebiet eben nur die Stadt ist, das Programm voll zu bekommen?
Nein, nie. Also das haben wir eigentlich, also es ist schwerer natürlich, also wenn man wenn man jetzt so ein bisschen in die Schublade des Journalismus schaut, ist es natürlich einfacher, wenn die Themen da sind, wenn es passiert von alleine, wenn Pressekonferenzen da sind, wenn Aktualität da ist oder so, aber zu unserem Job und das ist glaube ich das, was das Radio auch auszeichnet, gehört ja auch immer die Themen selbst zu setzen. Da nenne ich das, ja, ich würde das Lebensgefühl nennen. Also, und das versuchen wir immer wieder auch in den Konferenzen abzubilden, dass wir wirklich sagen, okay, was beschäftigt die Menschen gerade? Und so machen wir das im Sommer auch. Mhm. Also dann haben wir überlegt, okay, was ist jetzt los? Also ja, viele sind entspannter, für viele Familien ist das Leben anders. Ne? Das ist, viele sind im Urlaub, wie auch immer. Dann überlegen wir, wie können wir dieses Lebensgefühl abdecken, manchmal mit ganz einfachen Themen. Und wir machen Aktionen, wir gehen raus, wir gehen zu den Menschen. Das ist eigentlich ist es was sehr Spaß macht und auch auch ein journalistisches Handwerk ist, sich dann einfach zu überlegen, was macht man dann, ja.
Und ist das schwierig, da was zu finden, was die ganze Stadt oder einen möglichst breiten Teil der Stadtgesellschaft interessiert?
Ja, das ist natürlich schwierig. Das ist tägliche Aufgabe. Also das machen wir immer wieder in den Konferenzen. Manchmal ist man, wenn man in so einer Truppe von, ich sage auch immer, Radiomacher sind Alpha-Tiere, man sitzt da zusammen zu sechst und zu siebt und man spinnt sich die Themen zusammen. Da sagt man, ach, das ist doch super. Und dann mag der eine vielleicht lieber irgendwie Vintage oder ist irgendwie im Unverpacktladen. Der andere mag das Thema Auto und sagt, da ist ein neues Auto auf. Es ist ja sehr unterschiedlich, was wir da mitbringen an Themen. Und dann ist es natürlich die Aufgabe, irgendwann mal zu sagen, ey, Moment, interessiert das denn auch wirklich alle unsere Hörer? Und dann muss man immer sehr genau überlegen, welches Thema macht man und wie bricht man es runter, dass auch wirklich jeder was mitnimmt. Und da muss man sich halt genau überlegen, wie erzählt man die Geschichte.
Wie viele Menschen arbeiten bei Radio Wuppertal?
Bei Radio Wuppertal arbeiten, ich würde mal sagen, so im Groben 20 Leute. Wir sind 8 Redakteure, der Chefredakteur, ich, die Redakteure, ein festes Team der Morgenmoderation und nochmal eine Handvoll bis 10 freie Mitarbeiter, die oft aus den Praktikanten hervorgehen, die Studierende sind, die dann hin und wieder mal was machen. Also so Pi mal Daumen 20. Wobei man dazu sagen muss, wir sind ja größer geworden. Wir sind ja Vorreiter, indem wir jetzt ein kleines Funkhaus sind. Mhm. Wir haben ja Radio Ennepe Ruhr mit im Haus in der Moritzstraße in der Elberfabrik. Das ist ein ganz kleines Team, weil sie ja kleiner sind, aber ist natürlich für unser Arbeiten im Funkhaus auch nochmal was ganz anderes. Mhm. Also so, wenn es richtig voll ist, sage ich mal, sind auch mal alle Plätze besetzt. Man muss dazu sagen, wir arbeiten logischerweise ja in Schichten wegen Frühsendungen. Es sind nicht immer alle da. Aber es können auch mal so 15, 16 Leute gleichzeitig da sein. Es ist aber auch mal so, dass die Redaktion nur mit 4 Leuten besetzt ist.
Wahrscheinlich würden die meisten vermuten, dass viel mehr Menschen dahinter stecken, hinter so einem Programm.
Ja.
Was sind denn noch so Irrtümer von Hörerinnen und Hörern? Also wenn die zum Tag der offenen Tür zu euch kommen, worüber staunen die Leute am meisten?
Die staunen immer darüber, wie sie sind. Nicht gebührenfinanziert, sagen wir immer nein, wir sind Privatradio, sind wir nicht. Sie suchen sich nicht die Musik selbst aus, das ist auch immer so ein Ding. Ne? Aussehen kennen natürlich so dieses, ach so sehen sie aus, wobei das früher in Anführungsstrichen natürlich mehr war, heute wo Radio ja viel mehr eine Marke ist, ein Medium mit Insta
sichtbar
und
Insta
sichtbar,
so.
Genau, ist es natürlich was anderes. Und was immer ganz erstaunlich ist für alle Hörer ist, wenn sie im Studio sind bei den Führungen oder mal zugucken können, dass alles geskriptet ist, aber sich so anhört, als wäre es mal eben locker aus dem Ärmel heraus. Da sagen immer alle, das hätten sie so nicht gedacht. Mhm. Und dass eben die Moderatoren und die Nachrichtenleute alles selbst machen. Also, dass wir nicht da sitzen und es gibt
nur
noch einen
Sprecher
Techniker
sind, ne?
Und nur Sprecher, sondern dass sie gleichzeitig die Technik fahren und so. Das ist eigentlich so das, was am meisten erstaunt.
Mhm. Hat sich denn dadurch, sagen wir mal, die Technologie in den letzten Jahren auch das Radiomachen verändert oder ist das immer noch so sehr wie als du es kennengelernt hast?
Nein, hat sich komplett verändert. Komplett. Das ist wie, als der Computer erfunden wurde. Mhm. Also das ist so anders. Es ist sowohl natürlich von der Technik anders durch die Digitalisierung. Also als ich angefangen habe, haben wir ja noch mit Bändern gearbeitet. Also wir hatten Tonbänder, wie man das aus Filmen kennt. Ich weiß noch, wie ich durch Redaktionen gelaufen bin. Dann hatte ich immer diese Bänder um den Hals hängen mit den Klebern, um sie wieder richtig zusammenzukleben. Da war nicht mal eben nochmal neu und so. Es ist komplett anders, die Digitalisierung. Und es ist komplett anders, nicht mehr nur für Radio zu arbeiten, sondern Radio ist nicht nur Radio, sondern Radio ist eine Marke. Mhm. Also Radio Wuppertal wäre nicht erfolgreich, wenn Radio Wuppertal nicht eine Marke wäre. Mhm. Und dazu gehört eben nicht nur das Radio machen, sondern dazu gehört sichtbar zu sein, auf Insta zu spielen, Facebook zu spielen. Tatsächlich die Homepage, die wahnsinnige Klickzahlen hat, sieht man auch immer an den Katastrophentagen, ne? So wie jetzt zum Beispiel auch die Messerattacke an den Schulen oder Hochwasser oder so. Das ist, da wollen die Leute auch auf Social Media und auf den anderen Netzwerken informiert werden. Und das muss halt in sich stimmen. Mhm. Also ich glaube immer, das Radio ist nur erfolgreich, weil das in sich stimmt, weil alle, die dabei sind, Bock haben auf diese Marke, das auch leben und auch tatsächlich natürlich das auch bespielen mit ihren Gesichtern, mit ihren eigenen Geschichten. Jeder kann nachhören auf der Homepage, was er, wenn er was nicht mitgekriegt hat und so. Das ist mega wichtig.
Wenn du sagst Medienmarke, was würdest du sagen, ist euer größter Wettbewerb dann?
Du meinst als andere, als nicht als anderer Radiosender, sondern so überhaupt als Wettbewerb. Ja, das die Musikkanäle, ne? Also weil das ist schon so. Man kann sich heutzutage ja nur überall Spotify, Amazon, alle Streamingdienste, wie auch immer, kann man sich die Musik zusammenstellen, die man so hören will. Da waren wir natürlich früher eher Alleinstellungsmerkmal, ne? Also so, das ist bestimmt schon eine Konkurrenz. Und das ist eigentlich die größte Konkurrenz, weil ich auch denke, ich habe ja auch zwei Kinder, wenn ich überlege, hat noch irgendjemand ein Küchenradio zu Hause? Wer hat noch ein Küchenradio zu Hause? Also im Autoradio vielleicht oder so. Alles auf dem Handy. Also das ist schon anders. Da muss man eben genau mit dieser Marke eben auch immer wieder sagen, ey, ihr könnt Radio Wuppertal auf eurem Handy, ihr könnt es im Urlaub hören, ihr könnt die Nachrichten da nachlesen und so. Wenn man das schafft, dann ist man vielleicht für die Zukunft doch noch ganz gut aufgestellt.
Ihr seid ja ganz erfolgreich mit dem, was ihr macht. Es gibt ja immer wieder Zahlen, die das belegen, Mediennutzungsdaten, die ihr abrufen könnt. Trotzdem hören wir überall und immer wieder, dass es klassische Medien und klassische Medienmarken, wie du gesagt hast, schwer haben. Was würdest du sagen, an welchen Stellen, was ist schwer?
Also die wirtschaftliche Situation ist schwer. Mhm. Da geht es uns nicht anders als anderen Unternehmen auch. Also überall wird gespart. Es ist man merkt es auch an den großen Werbekunden. Es wird weniger Werbung gebucht. Also wir stehen wirklich unter richtig starken wirtschaftlichem Druck. Wir stehen auch unter so großem Druck wie die Zeitungen, die Verlage vor 10, 15 Jahren, als viele Zeitungsredaktionen ja auch kleiner wurden. Das steht jetzt bei den Radios auch an. Es gibt auch schon viele Zusammenlegungen. Insofern sind wir eigentlich ganz froh, jetzt auch schon die Kooperation mit Radio Ennepe-Ruhr gemacht zu haben, weil wir also schon ein Funkhaus sind, wo es auch Synergieeffekte gibt. Denn ohne die, glaube ich, wird es nicht mehr gehen. Also die großen Radios, wenn man sich das anguckt, bei RTL oder in Berlin oder wie auch immer, die senden alle längst schon aufgezeichnet, machen mehrere Programme zusammen und so. Das ist also ehrlich gesagt eine Zukunft, die mir und ich glaube auch dem Team echt ein bisschen Angst macht. Wir sind Radiomacher mit Herz und also da ist eine Menge im Umlauf, auch mit der künstlichen Intelligenz, was man alles machen kann, mit Aufzeichnungen, die man in mehrere Programme senden kann. Da kann man natürlich aus wirtschaftlicher Sicht sagen, das ist gut, aus Radiomacher-Herzsicht ist es blöd.
Übers Radiomacher-Herz wollen wir noch ein bisschen mit dir sprechen, weil du hast ja auch in deiner Zeit in Wuppertal als Reporterin gearbeitet und viele spannende Sachen recherchiert, Menschen interviewt. Ich weiß, dass du eines der letzten Interviews mit Johannes Rau geführt hast. Ich sag als Stichwort noch die Cremendahl-Affäre, über das Hochwasser haben wir schon gesprochen. Du warst dabei, als die Schwebebahn abgestürzt ist. Wir könnten das wahrscheinlich noch fortsetzen.
Stunden. Ja, das waren Wahnsinnsmomente. Also Johannes Rau war schon sehr, sehr besonders.
Ja. Da bist du nach Berlin gefahren, ne?
Ja. Ich kam ja 1998 nach Wuppertal. Da war er, er war ja noch Ministerpräsident und ist dann 99 zum Bundespräsidenten gewählt worden. Da durfte ich auch dabei sein. Oh, mein Gott, war das spannend. Und irgendwie war er so in der Übergangsphase, als er wahrscheinlich noch ein bisschen Werbung auch machen wollte, hatte er uns im Studio damals an der Friedrich-Engels-Allee noch besucht. Und da durfte ich auch ein Interview mit ihm machen und dann immer, als er Bundespräsident war, dann hat er natürlich seine Heimatstadt, dann war er bei der Junior-Uni und dann war ich oft bei den Terminen und so. Und ich glaube irgendwie, ich kann dir das nicht sagen, ich glaube irgendwie mochte der mich, warum auch immer. Und dann habe ich auch noch ein Interview, also immer wenn er kam, habe ich gefragt, ach, dürfen wir noch ein Interview mit Ihnen machen? Ich durfte selbst im Adlon, durfte ich einmal das, als er dann gewählt ist, durfte ich dann einmal das Mikro hinhalten. Und als er sich dann ganz zurückgezogen hatte und wirklich ja überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit stand, habe ich eine Interviewanfrage gestartet. Habe ich so einen persönlichen Brief geschrieben. Mhm. Ich glaube, ich habe noch einen Brief. Ich habe einen Brief geschrieben. Mhm. Einen richtigen Brief habe ich geschrieben. Und und dann kriegte ich zurück so, sie kenne ich ja. Und ich war ja so oft so, kommen Sie mich besuchen. Da habe ich gesagt, wow, ich weiß noch genau, dann diese Zugfahrt nach Berlin, ich habe mir das Interview, ich war so gut vorbereitet, ich habe mir alles, da will man ja nicht, also da will man gut vorbereitet sein. Und dann, in Zehlendorf, sein Haus, ich weiß das noch, habe ich geklingelt, bin dem Taxi dahin gefahren und dann machte mir Christina Rau auf und der Hund, den man ja auch überall immer auf den Bildern sah, kam mir so entgegen und kommen Sie rein und dann war ich schon irgendwie, ich war schon erschrocken, weil man sah ihm schon irgendwie das an. Der war schon sehr krank.
Gezeichnet.
Ja, gezeichnet. Mhm. Und also das Interview fiel ihm total schwer. Und er war aber so nett und so klug. Ich fand ihn immer super. Ich habe auch ehrlich gesagt dieses Versöhnen statt Spalten, das ist mir noch im Herz, habe ich das mitgenommen. Und dann war das ein sehr anstrengendes, aber sehr emotionales, tolles Interview. Bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich das aufbereitet, musste gucken, man konnte gar nicht alles gebrauchen, weil die Sprache schon teilweise sehr schwer war. Und dann ist er ein paar Tage danach ist er gestorben. Das kommt mir jetzt noch ein Tränchen. Mhm. Also das war wirklich, war total krass. Und dann war ich als, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleine Lokaljournalistin war die Letzte, die den Bundespräsidenten interviewt hatte. Und dann, dann ging das alles viral. Ich glaube, ich war mit meinem Interview in der Welt und in der FAZ und in der Bild-Zeitung und was dann überall, jeder fragte irgendwie an und das war natürlich, dieser Medienhype war besonders, aber für mich bleibt diese Geschichte immer im Herzen. Mhm. Irgendwie, ne, das ist das, ich weiß auch nicht, das war irgendwie, war das aus meiner Sicht auch ein sehr besonderer Mensch, auch so zugewandt. Der hat das gelebt, ich fand den echt. Ich habe dem das abgenommen, was der so erzählt hat.
Mhm. Ja. Authentisch.
Ja.
Ist das dein Highlight, würdest du sagen, wenn du eins aussuchen müsstest?
Nein, man kann keine Highlights aussuchen. Ich habe mal irgendwann, ich weiß, Pina Bausch ist ja auch so ein Thema, die gab ja nie O-Töne. Ne? Mhm. Und ich habe einen einzigen O-Ton, ich habe es geschafft. Ich glaube, sie hat nur 8 Sekunden gesagt oder so. Ich war bei ganz vielen dann, als die Premieren hier alle waren. Irgendwann habe ich es mal geschafft, ihr Mikrofon vor die Nase zu halten. Und der Ton ist, glaube ich, im Archiv überall, ich war wahrscheinlich 35.000 Mal gelaufen, weil die nie irgendwelche O-Töne gab. Der Schwebebahnabsturz war natürlich ein Wahnsinnserlebnis, weil ich damals um die Ecke wohnte. Das weiß ich noch, der 12. April, da rief mich der Nachrichtenredakteur am Morgen an und sagte, hier die Schwibbahn ist abgestürzt. Ich habe gedacht, der will mich veräppeln, das glaubt doch kein Mensch. Also das denkt man doch nicht. Mhm. Und ich wohnte da direkt am Achenberg und dann, ja, wie man das so macht, ja klar, ne? Bist nicht wach, gehst mal runter und taperst. Aber ich glaube, es war 3 Minuten entfernt. Mhm. Ne? Gerät genommen, runtergegangen und dann dieser Blick da, vergisst du nie. Das vergisst man nie, diesen Blick und dann diese Wuseligkeit. Ich habe auch noch gesehen, wie die Männer, die Bauarbeiter teilweise ja in die Wagen erstmal verfrachtet wurden, so muss man es ja sagen, und quasi mit der Polizei auch abgeführt wurden und dann dieser Blick in die Wupper mit dieser Bahn, die da lag und dann ist Knopf, dann schaltet bei dir ein Schalter um und dann ist nur noch funktionieren. Mhm. Dann stehst du da und dann kommt ja einer nach dem anderen und man liefert ständig ab. Mhm. Und das sind so diese besonderen Momente des Journalismus, wo man funktioniert, man dann einfach macht und versucht, so sachlich wie möglich, so emotional wie möglich, so bildhaft wie möglich zu berichten. Das war schon sehr besonders. Ja, ins Gericht bin ich auch total gerne gegangen. Der GWG-Skandal alleine, so dieses, es gibt nicht, umsonst gibt es genug Gerichtsserien, ne, die alle gucken. Mhm. Glaube ich, es ist so spannend irgendwie. Mhm. Und dann in der Lokalpolitik und man kennt die Menschen und stimmt das nicht, was sagt der Richter? Und die ganze Atmosphäre da im Landgericht und so. Nee, ich kann dir kein Highlight sagen, weil alles ist anders. Es sind oft die größeren Sachen, aber es sind auch ganz viel so die kleineren Momente. Also wir haben ja zum Beispiel auch die Hilfsaktion Kinderdahl, wo wir oft über Fälle berichten, die Hilfe von uns bekommen. Und wenn man da mal mit einer alleinerziehenden Mutter spricht, die sich um ein behindertes Kind kümmert und Hilfe bekommt und vor dir sitzt und die tricht in Tränen aus, weil die so dankbar ist, dann denkst du, ey, irre. Also ihr seht, das ist so, nein, natürlich sind es die großen Sachen, die einem im Gedächtnis bleiben, aber es sind auch ganz viele kleine Momente, wo man denkt, ey, wow.
Gibt es im Gegensatz zu den Highlights eine Nachricht, wo du denkst, wenn die wieder reinkommt, ich kann es nicht mehr hören, will nicht schon wieder darüber berichten.
Die Weiche in Vohwinkel.
Die Weiche in Vohwinkel, ja. Es gibt, auch du, so lange Zeit haben wir jetzt nicht von wiederkehrenden Themen. Ja, natürlich gibt es die. Wir sortieren sie manchmal aus, den Mut muss man dann haben. Oder man sagt dann, okay, dann machen wir es jetzt anders.
Wobei gerade bei der Weiche in Vohwinkel oder den Schwebebahnausfällen habe ich das Gefühl, gerade da ist auch Instagram und so ein wichtiger Kanal. Ne? Ja. Also da, so als aus Nutzersicht habe ich das Gefühl, als euer Follower, das wird schon auch als dankbarer Service angenommen und ihr kriegt wahrscheinlich die Häme-Nachrichten in Säcken fast,
ja.
In digitalen Säcken.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch, und das ist sowieso ein Thema, ne? So wie geht man mit der Community um, die so viel schimpft mit einem hin und wieder mal, aber auch natürlich viel lobt. Deine Frage, natürlich, wir denken ganz oft um, also eigentlich müssen wir es gleichzeitig machen. Es gibt die Push-Nachricht auf der Homepage, es gibt die Bespielung, die Bebilderung dann auf den Social-Media-Kanälen und gleichzeitig die Meldung on air, das ist der Idealfall. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir können, im Gegensatz zu anderen. Mhm. Also so jetzt nur, ich sag mal nur Insta-Kanäle jetzt wie Wuppertal aktuell oder wie, die können nur bebildern, wir können aber natürlich, wir können alles gleichzeitig machen. Das ist unser Vorteil, wenn wir es denn schaffen.
Wir sind ja ein Jahr vor der Kommunalwahl, ne? Also so, um mal eins von den Themen aufzugreifen, die euch ja jeden Tag beschäftigen, Lokalpolitik. Was ist dein Eindruck vom Zustand der Parteien und von der Stimmung in der Stadt ein Jahr vor Oberbürgermeisterwahl?
Ein Jahr vor Oberbürgermeisterwahl, ja. Ich finde es spannend bis zäh. Mhm.
Widerspricht sich das nicht?
Weiß ich. Ja, aber es bleibt, also aus Journalistensicht ist es natürlich spannend, weil es ja auch gerade so zäh ist. Mal gucken, was da passiert. Ich finde die Momentaufnahme jetzt, wo es ja eigentlich darum geht, naja, so ein paar Namen kursieren ja und man weiß nicht so genau und mal gucken und macht es ja Schneidewind vielleicht doch nochmal, wenn, aus welchen Gründen entscheidet er sich und so. Das finde ich schon sehr spannend, wobei ich wirklich denke, es ist eine schwierige Aufgabe.
Was mich noch beim Thema Lokalpolitik interessieren würde, ist, ich frage mich manchmal, ob die Themen, die die Bürgerinnen und Bürger, also eure Hörerinnen und Hörer interessieren, ob die eigentlich in der Politik so richtig ankommen. Und wenn du jetzt als Journalistin stehst, du ja so dazwischen. Ihr habt den Feedback-Kanal Social Media und du hast das, was aus der Ratsberichterstattung und so kommt. Würdest du sagen, dass das, wie die Menschen in der Lokalpolitik, in der Verwaltung auf die Stadt schauen und das, wie die Bürgerinnen und die Bürger auf die Themen schauen, dass das sehr deckungsgleich ist oder dass es auch Themen gibt, die vielleicht völlig unter den Teppich fallen?
Also Angela sagt, ich bin voll bei dir, das passt nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Darf ich auch mal sagen, keine persönliche Meinung. Ich glaube auch, es ist in der Wuppertaler Lokalpolitik geht es viel zu sehr um Eitelkeiten, um Posten, um altes Geschacher. Gefällt mir persönlich nicht. Es gibt auch die andere, also es gibt die anderen, es ist ja nicht nur schwarz-weiß, es gibt die, die vielleicht da stehen und kratzen und vielleicht von den Jüngeren nach vorne kommen und mehr machen wollen, die gibt es. Ich hoffe, dass da bald ein Wechsel stattfindet und ich glaube auch, dass die Themen nicht übereinpassen. Also das ist so, die Wuppertaler kommen natürlich drauf an, also man muss ja berücksichtigen, dass wir einen Großteil an bildungsfernen Schichten auch haben in Wuppertal oder dass viele Dinge einfach nicht angesprochen werden, die Probleme der Stadt angeht, die werden übergangen, so glaube ich. Also ich glaube nicht, dass, so wie es in der Politik ja auch bundesweit so ist, dass das ist gleich. Also ich glaube, man kann die Politik spricht die Wuppertaler und Wuppertalerinnen nicht, holt sie nicht ab.
Kannst du ein, zwei Themen nennen, wo du sagst, da würde ich sagen, müsste die Politik sich eigentlich stärker drum kümmern, weil sie bei uns im Feedback viel aufschlagen, aber wir aus der Politik nicht, also das, was ihr aus der Politik hört, das nicht irgendwie spiegelt?
Da müsste ich mich weit aus dem Fenster lehnen, weil man natürlich berücksichtigen muss, dass bei uns viel Meckerer ankommen. Also und da weiß man ja nicht, also die Meckerer sind immer sehr laut, da muss man dann natürlich auch schauen, stimmt das oder stimmt das nicht. Aber so ich glaube, ein Thema, was ich glaube ich nennen kann, ist die Innenstadt, die Innenstadtentwicklung. Also dieses ganz Normale, ne? So dieses, was die Menschen wollen, das soll da endlich schön sein. Ja, so das ist so ein Thema, wo man wirklich merkt, da wird sich wenig drum gekümmert. Das wäre so ein Punkt, den ich sagen könnte. Bei dem anderen finde ich es schwierig, weil, wie gesagt, das sind ja auch immer nur so Momentaufnahmen. Ich kann ja nicht für alle sprechen.
Und gleichzeitig haben wir mit dem aktuellen Oberbürgermeister Uwe Schneidewind jemanden, der vor nicht allzu langer Zeit in der Taz einen Artikel veröffentlicht hat, beziehungsweise ein Interview gegeben hat, über seine Erfahrungen als Lokalpolitiker. Und da hat er ja auf gut Deutsch ziemlich vom Leder
gezogen.
Vom Leder gezogen.
Auch gegen die Kommunalpolitiker.
Und gegen die Kommunalpolitik.
Ja, eigentlich, ne?
Es war ein mutiges Interview, aber es war doch eigentlich auch ein... Ich mach's nicht nochmal, oder? Wie hast du das interpretiert?
Zu der Zeit, ja. Zu der Zeit könnte man das so interpretieren. Ich fand's mutig, ich fand's auch gut. So habe ich es auch erlebt, also in Begleitung, ne? in Außenbegleitung, so wie man erlebt hat. Ich habe ja mit ihm auch Eingangsinterviews und so geführt, wo man gemerkt hat, ach, der brennt völlig, der will jetzt, der kommt jetzt dahin und denkt, das mache ich jetzt hier mal anders. Und dann hat er gemerkt, ja, geht ja irgendwie gar nicht so schnell und so unbürokratisch und so gut. Und kapituliert hat er nicht, finde ich. Das finde ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er, also im Grunde hat er ja auch so ein bisschen gesagt, ich guck mal, wer sonst so kommt. Ne?
Könnte ja auch eine Drohung sein.
Ja, könnte sein.
Aber könntest du, wenn du eine Prognose abgeben müsstest, kannst ja auch privat als Angela antworten, was passiert denn bei der OB-Wahl nächstes Jahr, wenn du das sagen willst, also aus dem Bauch raus, kannst du das jetzt schon?
Ich weiß es nicht. Nee, das weiß ich nicht. Es kommt drauf an, wer ins Rennen geschickt wird. Es kommt drauf an, wer ins Rennen geschickt wird. Ich, Ich glaube schon, dass so ein Wechsel stattfinden könnte. Es, wenn so Namen, die kursieren, sind ja auch ein, zwei Frauen dabei. Mhm. Könnte mir vorstellen, wenn da irgendwie, wenn das so passt, könnte das vielleicht auch mal eine Wende sein. Ich weiß es nicht.
Glaubst du, dass es zum Comeback gewisser Personen kommen könnte, die in dieser Stadt schon mal große Rollen gespielt haben? Oder hättest du das natürlich ausgeschlossen?
Nee, halte ich nicht für ausgeschlossen.
Ich glaube, wir müssen das nicht anonymisieren. Ich glaube, wir können schon Andreas Mucke sagen, ja, oder?
Wir können auch Johannes Lawig sagen, wir können, oder?
Ja. Nee, genau.
Also Männer mit Machtwillen gibt es genug in der Stadt, oder?
Das stimmt, das stimmt. Aber das ist ja eigentlich auch das Spannende und Zähe zugleich. Da haben wir es wieder, ne? Es ist spannend und zäh. Vielleicht kommen die Alten wieder hoch, ja. Ich kann mir das vorstellen. Mhm. Es ist, also sagen wir mal so, es ist ja, das war ja auch das, was man so vor einem Vierteljahr schon gedacht hat, als wir mit der Recherche angefangen haben. Wir haben ja immer gedacht, es gibt ja eigentlich keinen. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Man guckt sich so um und denkt so, normalerweise würden doch für so einen Job, würden einem doch vielleicht eine Reihe von Kandidaten einfallen, wo man denkt, ach guck mal, so. Also, und in Wuppertal hat man schon eine gewisse Zeit vielleicht auch geschaut und gedacht, so ganz offensichtlich, jetzt erstmal nicht, aber deswegen, ich finde es umso spannender. Also ich finde die Namen, die da kursieren, die Alten, die vielleicht wieder hochkommen könnten oder auch die Neuen, ja, also.
Könntest du dir vorstellen, den Job zu machen oder würdest du sagen, Politik?
Im Leben. Nein, da würde ich, also meine journalistische Seite ist so schön, nie im Leben käme ich auf diese Idee. Punkt.
Die erste Absage für die OB-Wahl 2025. Sehr schön.
Ja. Es ist ja so, wenn ihr in der Redaktion, so wie du das eingangs beschrieben hast, wenn ihr beisammensitzt in so einer Konferenz und besprecht, was ist denn ein Thema, was ist eine Recherche wert, so. Dann kommt ihr ja mit ganz unterschiedlichen Brillen sozusagen und guckt individuell auf die Themen und manchmal macht jemand eine Beobachtung, vielleicht in seiner Freizeit, manchmal hat jemand irgendwie ein Bauchgefühl, ein anderer hat irgendein Gerücht gehört. Also wann wird denn aus so einer Beobachtung, einem Bauchgefühl, einem Gerücht eine Recherche? Also wann sagt ihr, okay, das ist, jetzt wird es so spannend, jetzt machen wir was damit. Kannst du das sagen?
Also, ja. Das sind unterschiedliche Wege natürlich. Also an oberster Stelle steht der Journalismus und das heißt, es wird natürlich immer geprüft. Es darf natürlich nichts irgendwie auf die Antenne gehen, weil irgendjemand irgendwas gehört hat. So, und die Ideen entstehen entweder in den Konferenzen oder im Smalltalk oder bei mir selbst oder wie auch immer. Und oft ist es so in der Gemeinschaft, dass man schon merkt, wenn man über ein Thema diskutiert, ist es interessant oder nicht. Also man merkt das. Also brennen alle dafür oder verdrehen alle schon die Augen? So. Das ist das erste Gespür. Das zweite ist wirklich die Überprüfung. Ist es für alle relevant? Also das, was wir ja eingangs auch hatten. Also ist es ein Thema, was wirklich spannend ist? Und dann werden immer beide Seiten befragt, also um zu gucken, ist auch wirklich was dran? Und wenn es dann einen Gesprächswert hat, also wenn man merkt, es ist uns so ein bisschen wie, ja, so ein bisschen wie in der Familie oder in der Ehe oder ne, wie auch immer, auch wenn man merkt, so das muss so von mehreren Seiten beleuchtet werden und da gibt es unterschiedliche Meinungen und man kann das aber auch gut darstellen und es ist eben auch für alle spannend, dann wird es gebracht.
Ich finde, man merkt dir sehr an, wenn du redest, dass du diesen Job sehr mit Leidenschaft machst, aber was du ja auch machst ist, also du stellst dich ja auch tatsächlich auf Bühnen und sprichst vor Menschen, so, also das ist eine Sache, die du auch sagst, du gerne tust. Erzähl mal, was sind so Anlässe, wo du das machst?
Ja, das liebe ich, das ist einfach so direkt. Also ein paar Beispiele. Ich mache die Wahlen im Rathaus immer in Moderation. Da freue ich mich jetzt auch wahnsinnig drauf auf die Kommunalwahl. Da sind so viele Emotionen bei und da kann man hinterher die Gewinner- und Verlierer-Interviews führen und da muss man sehr genau ja drauf achten, was man fragt. Das ist ganz direkt und man muss die Zahlen auswerten und so. Das ist toll. Ich mache in Wuppertal einige Dinge. Ich hatte für die Buga eine Diskussionsrunde zum Beispiel. Ein Auftraggeber ist Klimadiskurs. Da geht es auch manchmal um Wasserstoff oder um sonstige Entwicklungen. Ich habe mal fürs Land NRW, mache ich mal was, wenn es um Stadtentwicklung in NRW geht und so. Und das ist für mich immer total spannend, weil ich mich in die Themen einarbeiten muss und das auch total gerne tue. Und es aber so mache, dass eben nicht es nur eine Fachdiskussion ist, sondern dass es einfach darum geht, zu schauen, wie kann man das Ganze ein bisschen auch so runterbrechen, dass es für jeden verständlich ist, dass es schön ist zum Zuhören und so. Und das sind Malrunden, wo vielleicht so 100, 200 Leute sitzen. Ich bin aber auch schon auf Messen gewesen. Ich habe auch schon, ich weiß noch, beim Schwebebahnjubiläum an der Kluse gestanden, da ist Sarah Connor aufgetreten und da waren, ich habe auch schon Fußball, ich glaube, ich habe auch schon Public Viewing gemacht und auf der Bühne gestanden und die Fußballer alle auswendig gelernt und eine Laola gemacht und so. Es ist alles toll, weil es so direkt ist, aber die inhaltlichen und die fachlichen Diskussionen in Diskussionsrunden, die finde ich wahnsinnig spannend, weil man A, Publikum hat, wo man genau absehen kann, was fragen die, was tun die und weil man einfach die Diskussion so schön lenken kann. Also das ist ein wunderschöner Beruf.
Das ist auch total herausfordernd, ne? Ja. Weil man ja das ja nur bedingt planen kann. Du ja. bereitest dich inhaltlich total gut vor, aber was in der Situation passiert, weißt du ja vorher
nicht. Nein, das weiß ich nicht. Mhm. Es gibt auch immer zum Beispiel, eigentlich gibt es bei jeder Moderation irgendwelche Störer. Es gibt immer welche, die alles besser wissen. Mhm. Da muss man auch mit umgehen und manche reden, bei manchen kommt man gar nicht richtig unter. Mhm. Dann manchmal gehen die Themen nicht so, wie man sie gerade lenken will oder so. Da, da muss man sehr aufpassen, aber das ist so direkt und das macht so Spaß, weil man es so im besten Fall beeinflussen kann, dass das wirklich ein ganz tolles Nebenbei ist, was ich mir hin und wieder mal gönne. So.
Und das machst du auch als Angela, ne? Das machst du dann nicht für den Sender, sondern das machst du so als
Angela.
Als Angela. Genau. Mhm.
Würdest du sagen, dass du eine Rampensau bist?
Nein.
Nein.
Überhaupt nicht. Das ist eine super gute Frage, weil die meisten Radiomenschen sind das. Ich bin überhaupt keine Rampensau. Ich bin eigentlich, ich glaube, das ist Professionalität oder das ist so, das habe ich gelernt. Also ich bin immer aufgeregt. Vor jeder Veranstaltung. Immer. Mhm. Immer, 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 immer. Und das weiß ich aber auch von mir. Ich gehe überhaupt nicht raus und denke mir so, ach, toll, jetzt wieder ich hier und die Bühne und so. Das habe ich null, null, null. Mhm. Gar nicht, ganz im Gegenteil. Und für mich ist es jedes Mal eine Herausforderung. Und ich glaube, deswegen bin ich auch, deswegen macht es mir so Spaß, weil es dann hinterher auch so, es ist dann auch irgendwie echt. Also ich bin definitiv keine Rampensau.
An verschiedenen Stellen haben wir schon gesagt, also da unterscheidest du zwischen, das ist meine private Antwort oder meine persönliche Antwort als Angela, ne? Die in dieser Stadt lebt, zwei Kinder hat und privat ist. Und es ist ein Unterschied zu, das ist die Journalistin in ihrer Rolle als auch stellvertretend für den Sender. So, wenn du auf Wuppertal blickst, macht das einen Unterschied, ob du durch die Journalistinnenbrille guckst oder durch die private Angela-Brille?
Ja, ich wünschte, jeder wäre Journalist oder Journalistin, weil dann würde Wuppertal schöner sehen. Mhm. Ja, natürlich ist das so. Also Menschen, die hierher kommen und sich nicht auskennen, die sehen Wuppertal teilweise mit den negativen Ecken. Mhm. Und ich kann durch meine Themen, die ja tagtäglich bei mir auf den Tisch kommen, mein Gott, was gibt's hier an kulturellen Veranstaltungen, was gibt's an tollen Menschen, was gibt's tolle Orte, was gibt's Ideen, was gibt's für tolle Start-ups und so. Das wüsste ich alles nicht. Mhm. Und das wüssten hoffentlich, also das ist ja auch das, was wir versuchen. Das ist ja das, was wir versuchen, den Wuppertalerinnen und Wuppertalern zu erzählen. Also wirklich zu erzählen, Mensch, guck da drauf. Weil wenn ich normal hier hinziehen würde, weil mein Mann jetzt vielleicht bei, weiß ich nicht wo, arbeiten würde und einen Job hier kriegt und ich komme dann mit meinen beiden pubertären, schon erwachsenen Kindern hierhin, denn ich hätte diesen Anschluss anders bekommen.
Was macht die Stadt aus deiner Sicht denn besonders lebenswert? Was ist besonders, vielleicht Wuppertal speziell und auch speziell schön, besonders schön?
Was besonders schön ist, ich mag diese schönen Viertel, es sagt jeder, aber ich finde, man kann auch wiederholen, was jeder sagt, weil sie sind schön. Also ich mag das Briller Viertel, ich mag das die Luisenstraße und diesen ganzen Flair, das ist einfach toll. Und ich mag die Menschen. Eingangs habe ich mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen lustig gemacht darüber, darf ich gar nicht sagen, weil es waren immer so viele. Ich habe viele Wuppertaler kennengelernt, die nie aus Wuppertal rausgegangen sind. Mhm. Es gab aber auch viele, die wiedergekommen sind und so. Ja. Und ich mag die Menschen, die positiv über ihre Stadt reden.
Ja.
Das sind tolle Menschen. Mhm. Davon gibt es doch einige, die das sehen. Also wenn man sich in dieser Bubble, sage ich mal, bewegt, dann hat man ein ganz, ganz positives Gefühl. Also ich mag das Grün, ich mag die Lage. Ich finde, also auch mal aus ganz praktischer Sicht, wenn irgendjemand hierher ziehen möchte oder irgendjemand hört das, man hat eine Familie zum Beispiel, das wie sagt man, Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist optimal. Ja, also man ist hier im Grün, man kann einigermaßen gut mieten, kaufen, was man auch immer will. Man ist überall angebunden. Man hat alles, was man will. Mhm. Ne? So, man hat das... Man hat das Grün, man kann ausgehen, es ist nicht so überlaufen wie woanders. Man kann nach Düsseldorf, Köln fahren. Ich finde die Lage, also auf den Punkt, die Lage und die Menschen.
Mhm. Mhm. Das Lustige ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber meine Wahrnehmung ist häufig, dass Menschen, die entweder aus Wuppertal kommen, die Stadt verlassen haben, aber dann zurückgekehrt sind, oder Menschen, die überhaupt nicht aus Wuppertal kommen, sondern wegen des Jobs oder aus privaten Gründen hergezogen sind, dass die größten Loblieder auf diese Stadt singen. Und alle, die nie weg waren, die haben immer was zu moppern. Ne?
Ja, genau. Ja, genau. Moppern ist ja
moppern
auch,
ist auch so ein schönes Wort.
So ein Wuppertal-Begriff,
ne?
Genau. Ja. Auf jeden Fall.
Bei all dem, was du hier schon erzählt hast, gibt es ja eine Seite, nämlich dein Privatleben. Du bist ja eben nicht nur stellvertretende Chefredakteurin und Wuppertalerin, sondern du bist auch Mutter von zwei Söhnen. Die sind mittlerweile relativ alt.
Ja, also, 14 und 20.
Genau, heißt, du hast das Gröbste hinter dir wahrscheinlich?
Ja.
Doch, man, ich sag ja. Du musst uns Hoffnung machen, dass es irgendwann...
Ich habe das Gröbste hinter mir.
Aber du hast ja, und das hast du ja eben auch eindrücklich beschrieben, auch einen sehr herausfordernden Job an vielen Stellen. Wie hast du das hinbekommen, das miteinander gut zu koordinieren?
Du hast ja immer in Vollzeit gearbeitet, ne? Um das mal...
Ja, so überwiegend. So. Ja. Ich habe lange Jahre eine Teilzeitfallenstelle, nenne ich es immer, eine 80%-Stelle gemacht. Das war aber trotzdem gut. Ich hatte den Montag immer frei. Ich habe mir dann in dem Kopf das immer so geredet, dass ich gesagt habe, 4 Tage arbeiten, 3 Tage frei. Mhm. So. Und natürlich habe ich mehr über die 8, man macht irgendwie und man ist immer auch dabei, aber diesen einen Tag zu Hause dann, das war schon gut. Ansonsten habe ich relativ viel natürlich gearbeitet. Ja, wie habe ich das gemacht? Das geht nicht ohne Hilfe. Mhm. Es geht nicht. Also meine Hilfe waren immer die Großeltern. Ich hatte das Glück, dass alle 4 da waren im Kleinkindalter, auch wenn sie von weiter her kamen. Und ich habe mir auch immer Hilfe besorgt. Also ich hatte immer eine Kinderfrau oder jemand, der mir aus der Nachbarschaft geholfen hat oder so. Es geht gar nicht ohne. Mhm. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob die Kinder klein sind, ob sie etwas größer sind. Ihr sagtet das gerade. Ja klar, sind die Kleinkinder sind eine viel größere Herausforderung. Zu der Zeit waren die Großeltern viel da und das war auch wunderschön. Ich bin da so dankbar. Ich glaube, das weiß jeder, der darauf zurückgreifen kann. Aber auch wenn sie größer sind, also dann tun sie was, dann müssen sie irgendwo hingefahren werden und es passiert ja auch immer was. Also ich sage mal, eine Familie mit Kindern ist eigentlich so wie mein Job, es ist nichts planbar. Mhm. Es kommt immer was dazwischen, immer. Also es ist was ganz anderes, deswegen sage ich auch mal, eigentlich ist beides gut, es beflügelt sich beides. Also ich kann gar nicht mit dieser Art und Weise an mein Leben herangehen, indem ich sage, so machen wir das heute. Mhm. Das geht gar nicht.
Mhm. Du hast dich ja sehr bewusst dafür entschieden. Ja. Und dahinter steckt ja auch eine gewisse Lebensphilosophie, oder?
Ja, das war mir immer klar. Ich wollte immer Kinder haben und ich wollte immer berufstätig sein. Und ich kann einen Moment erzählen, den vielleicht andere auch so erlebt haben. Ich weiß noch, als ich mit dem ersten großen Kind das erste Mal wieder so richtig ins Büro gefahren bin. Da saß ich im Auto, kurze Strecke, damals habe ich auf der Hart gewohnt, bin losgefahren, habe das erste Mal, ich habe immer so 9 Monate, 10 Monate, knapp ein Jahr, habe ich Pause gemacht und bin in den Sender gefahren und ich saß im Auto und mein Herz hüpfte. Mhm. Ich habe mir immer nur gedacht, was machst du? Was machst du? Ist das richtig? Mhm. Es war eine schwierige Situation, einfach weil das Gefühl, das ist so. Ich bin Mama mit Leib und bin total gerne Mutter. Mhm. Und in dem Moment habe ich mir aber gedacht, nein, komm, du wolltest das und hab das gemacht. Und es sind immer zwei Herzen natürlich. Aber man muss sich schon das ein oder andere Mal natürlich überwinden und man muss die Zeit, die man hat, dann eben auch gut verbringen. Und es gibt so viele verschiedene Familienmodelle, so viele unterschiedliche Einstellungen. Da gibt es aus meiner Sicht kein richtig oder falsch. Aber ich habe immer versucht, die Zeit, die ich dann mit den Söhnen habe, auch entsprechend zu verbringen. Mhm. Also gute Zeit auch mit denen zu verleben. Und das hoffe ich, ist mir auch ganz gut geglückt.
Mhm. Ärgert es dich, dass Frauen so viel schwerer fällt oder schwerer gemacht wird, als es für Männer ist? Also für Männer ist es ja total üblich, einfach wieder arbeiten zu gehen und zwar Vollzeit.
Ja, wenn ich das wüsste, warum das so ist. Wirklich. Ihr seht, gerade sprudelte ich und so. Das ist für mich ein ganz schwieriges Thema, weil ich wirklich denke, es ist so unterschiedlich. Ich nehme das so wahr, dass da tatsächlich es noch so ein bisschen alt ist. Ja, es ist so, Frauen kümmern sich aus meiner Sicht doch mehr um Kinder. Also auch wenn sie dann doch krank sind oder wie bleibt man zu Hause oder wie macht man das noch, wie auch immer. Also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass es doch häufiger die Frauen tun.
Jetzt bist du ja als stellvertretende Chefredakteurin auch in der Leitungsfunktion. Sprich, du hast ja auch ein bisschen Einfluss darauf, wie das bei euch im Haus im Sender läuft. Würdest du sagen, du guckst da als Frau anders drauf und versuchst mit deinen Kolleginnen und Kollegen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf anders zu verhandeln, als du es vielleicht auch selber in deiner beruflichen Laufbahn erlebt hast? Oder wie gehst du damit um, aus, ich sag mal, Arbeitgebersicht?
Also da muss ich sagen, haben wir wirklich einen ganz wunderbaren Chef, der Georg Rose, weil er hat keine Kinder. Aber dieses Bild, wie es heute gelebt wird, was braucht man, wie hat sich die Zeit verändert, wie kriegt man neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, was ermöglicht man alles, das versuchen wir in Kombination absolut zusammen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzubieten. Mhm. Also so im Rahmen der Möglichkeiten. Klar, wenn man während einer Frühsendung ist, kann man jetzt nicht 2 Stunden Pause machen, aber natürlich davor und danach und wie auch immer. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Mhm. Und ich glaube, das leben wir vor. Also das ist schon was wir mitgeben wollen auch, dass das alles möglich ist. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass ich glaube, dass im journalistischen Beruf oder in den ganzen Medien dieses ganze Thema Gleichberechtigung natürlich schon lockerer ist als in anderen Berufen. Also ich kann das ein bisschen beurteilen, wenn ich zum Beispiel früher, wenn ich die Kinder in den Kindergarten gebracht habe oder in der Grundschule oder so, da bin ich natürlich viel mehr auf Frauen gestoßen, die noch im viel klassischeren Bild waren. Ich habe immer gesagt, ich habe mich immer ganz oft zurückgehalten. Ich habe mich fast geschämt oft irgendwie zusammen.
Man ist so ein Alien.
Ja, man ist ein Alien, ja. Also so, ich habe mich ganz dolle zurückgehalten, weil ich gemerkt habe, so, dass du bist da anders, bist eher anders. Also es gibt natürlich auch viele Frauen, die ne, so in Berufen sind wie wir, aber gibt eben auch einen Großteil anderer und da habe ich mich fast eher zurückgehalten und fast geschämt, weil ich da also gemerkt habe, das ist eigentlich nicht so üblich. Und da hat man das ja so mitgekriegt, dass es doch noch vielfach ein altes Rollenbild gibt. Jetzt habe ich mich doch aus dem Fenster gelehnt.
Ja, aber ich, also...
Das heißt, dieses alte Rollenbild auch bei den Frauen?
Ja. Also nicht bei allen gibt einen Grund. Also wir könnten jetzt zig andere aufzählen, ne? Wo das anders ist und gut funktioniert und so. Das ist ja gar keine Frage. Also da hat ein Riesenwandel stattgefunden. Das finde ich schon. Also das wäre alles ich würde mal wagen, vor 20 Jahren war es noch komplett anders. Also da würde ich sagen, da hat sich jetzt echt viel getan. Auch überhaupt so die Berufstätigkeit und alles und auch, dass Frauen an die Spitze gehen mehr als vorher. Das gibt's alles und viel mehr und das befürworte ich auch. Aber so ein bisschen, stelle ich schon fest, dass so alte Rollenklischees noch da sind.
Ja.
Dummerweise muss ich auch zugeben, ich nehme zu Hause auch öfter den Staubsauger in die Hand.
Würdest du übrigens sagen, als Mutter und in eurer Familie, dass deine Arbeit als Journalistin und das, was du eben gesagt hast, deine Arbeit auf den Bühnen und an den Mikrofonen, dass dir das auch zu Hause einen Vorteil bringt?
Ja.
Moderierst du zu Hause auch die Probleme?
Achso, ja. Das ist aber kein Vorteil. Also ein Klassiker meiner beiden Söhne ist 14 und 20, könnt euch vorstellen, so in Pubertät. Boah, Mama, hör doch mal auf, diese Reporterfragen zu stellen. Also nicht so wie normal irgendwie, so wie war es denn in der Schule, sondern stelle ich eine Frage nach der anderen und so. Das gibt es natürlich. Andererseits, ich habe ja auch, womit ich ja so fast ein bisschen unverhofft bekannt geworden bin, ist ja, als ich meinen großen Sohn geboren habe, das war ja für mich alles so neu, da habe ich ja so eine Radioserie gemacht, die hieß ja Mama Angela. Das ist so aus dem Bauch herausgekommen, weil mir so viele Sachen passiert sind, die ich ja im Leben nicht kannte. Alleine so eine Kreißsaalbesichtigung. Ich habe mir immer gedacht, warum muss man Kreißsaal besichtigen und so. Und dann habe ich schon während der Schwangerschaft angefangen, immer so Mini-Folgen zu machen. Und das habe ich, glaube ich, 12 Jahre lang gemacht. Und da sprechen mich heute noch die Hörerinnen und Hörer drauf an, weil die immer sagen, das war ja genauso wie bei mir und das war immer so nett und so. Ich habe dann aufgehört, als der Große dann gesagt hat, Mama, jetzt, es war ihm dann peinlich.
Jetzt wird's peinlich.
Jetzt wird's peinlich. Mhm. Und das habe ich natürlich auch sofort berücksichtigt und habe dann gesagt, okay, weil das würde ich, da würde ich mich nie drüber hinwegsetzen. Aber
vor der ersten Freundin musst du Schluss sein.
Unbedingt, ja.
Ja. Was würdest du denn, um nochmal auf dieses Thema Gleichberechtigung zurückzukommen und Rollenverteilung, was würdest du denn jungen Müttern heute mit auf den Weg geben? Die, ich finde, man will ja nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger oder so, das ist ja klar. Was würdest du sagen?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also ich würde sagen, man muss sich wirklich, man muss sich im Klaren sein, ob man das will oder nicht. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich irgendwie zu überlegen, was will ich? Und da muss man ja auch zu sagen, manche andere haben ja gar keine andere Chance. Das muss man ja auch so sehen. Es geht ja nicht nur um Wollen, sondern bei anderen ist es ja einfach so, dass man es unter einen Hut bringen muss. Und dann ist der Tipp nur, Hilfe holen. Niemals scheuen, sich Hilfe zu holen. Ohne Hilfe geht's nicht. Es geht einfach nicht. Das ist ein Tipp. Und so einer, der aus dem Herzen kommt, ist, was ich jetzt so merke, ist, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist so, dass ich sowas jemals sagen würde, hätte ich nie gedacht. Aber wenn ich mir jetzt die beiden Kiddies angucke, ich sage immer zum Großen, ich sage immer, wenn ich so Kinder irgendwo im Kinderwagen sehe, dann sage ich immer, was passiert? Ich habe dich doch gestern noch mit dem Kinderwagen durch die Gegend geschoben. Ja? Es ist unglaublich, also wie schnell die Zeit vergeht. Deswegen wäre der zweite Tipp, man weiß es ja nicht, wenn man drinnen steckt, das zu genießen, also das Familiensein zu genießen. Klingt ein bisschen pathetisch. Ne?
Aber ich finde, das klingt auch nicht nur nach Gleichberechtigung, sondern sehr universell. Also das gilt für alle.
Ja, das
und
gilt
jeden
für alle.
Und immer.
Ja.
Zum Abschluss haben wir eine Frage, die stellen wir immer allen. Also stell dir mal vor, man könnte an einem prominenten Gebäude der Stadt, sei es der Sparkassenturm, die Stadthalle oder vielleicht auch am Schauspielhaus oder so, einen riesigen Banner aufhängen, wo ein Spruch oder ein Zitat, ein Wunsch deinerseits an die Stadt stünde und alle könnten es lesen. Was würde draufstehen?
Wuppertal ist schön. Wuppertal ist schön, ja, auf jeden Fall.
Ist schön hier.
Ist schön hier, ja, genau. Ja. Macht's schön hier, moppert nicht.
Es gibt auch diese Kampagne in Baden-Württemberg hier oder und dann sind so Aufkleber, die findet man dann in Hamburg oder so, da steht dann drauf, hier ist ganz schön, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?
Ja. Sowas ist auch nett. Ja, so Wuppertal ist schön, moppert nicht.
Perfekt. Ich glaube, das können wir genauso aufhängen.
Ja. Danke, dass du da warst.
Herzlichen Dank für deinen Besuch.
Dankeschön.
Danke.
Das war Sag mal Wuppertal, der Podcast für die Stadt. Eine Produktion von PodPod Studio.